Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.
Am 12. Januar hat die Erde in Haiti gebebt. 300.000 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Nun, ein halbes Jahr nach dem Erdbeben, leben noch immer mehr als 1 Million Menschen in Zelten und Baracken. Sie haben alles verloren. Der Spendewille ist enorm gewesen, die Hilfsbereitschaft groß. Allein die Schweiz hat mehr als 100 Millionen Franken für die Erdbebenopfer gesammelt. Ein halbes Jahr danach macht sich große Ernüchterung breit. Der Wiederaufbau kommt nur schleppend in Gang oder gar nicht. Warum eigentlich? Antworten darauf in der Reportage von Erwin Dettling.
Port-au-Prince, die Hauptstadt von Haiti, ist auch 6 Monate nach dem verheerenden Erdbeben ein großflächiger Schadenplatz. Die Toten sind begraben, in den Straßen pulsiert das Leben, die Menschen bewegen sich in klapprigen Bussen, auf knatternden Motorrädern oder zu Fuß fort. Zehntausende, vielleicht Hunderttausende Häuser liegen in Schutt, vom Beben zerrissen, Männer, Frauen und auch Kinder zerkleinern mit bloßen Händen, mit Hämmern und Pickeln, große Beton- und Backsteinstücke und werfen die Teile der Bauruinen an den Straßenrand, in der Hoffnung, dass der Schutt einmal abtransportiert wird. Und da ist im heißen Klima der Durst nach Wasser. Frauen und Kinder stehen überall dort Schlange, wo aus einem Schlauch Wasser rinnt, halten Kübel und Flaschen hin. Noch immer sticht der Schmerz. Joseph, ein blinder Sänger und Gitarrist, hockt am Straßenrand auf einem Stein vor der eingestürzten Kathedrale von Port-au-Prince. Er singt sein Lied über die Toten, über den Justizpalast, der eingestürzt sei, unter dem jetzt die Gerechtigkeit begraben liege. Joseph singt jeden Tag in der Hitze über die Trauer, die toten Mütter, Väter, Kinder, Geschwister. Joseph singt über die gepeinigten Herzen seiner Landsleute, die aber nicht aufhörten zu schlagen. Er widmet den internationalen Organisationen eine Zeile, die Hilfe ins Land brächten. Joseph singt über den Erdbebenstaub, der tonnenschwer auf den Seelen der Menschen liege, und er singt von der Trommel, die in der haitianischen Mythologie eine so zentrale Rolle spielt. Joseph singt von diesem mit einem Tierfell bespannten Resonanzkörper, der weiter vibrieren werde, solange noch ein einziger Haitianer lebe. Haiti war mit einem Pro-Kopf-Einkommen von $1 pro Tag schon vor dem Erdbeben das ärmste Land der westlichen Hemisphäre. Jetzt, nachdem dieser epileptische Anfall über Haiti gerauscht ist, wie der Schriftsteller Frank Etienne das Erdbeben nennt, gibt es Hinweise und Berechnungen von der Weltbank und von Hilfsorganisationen, dass dieses Land noch weiter und auf Jahrzehnte hinaus abrutschen werde in Elend und wirtschaftliche Trostlosigkeit. Haiti steht ohnmächtig vor einem Trümmerhaufen babylonischen Ausmaßes. Bauingenieure haben berechnet, dass allein die Menge des Bauschutts in der Hauptstadt wahrscheinlich ein Mehrfaches der Masse der ägyptischen Pyramide von Gizeh ausmache. Dieser Trümmerhaufen ist auf Jahre hinaus der Lebensraum für Millionen Haitianerinnen und Haitianer. Es regnet, es gießt. Haiti befindet sich am Anfang der Hurricane-Saison. Die meisten Zelte für die Hunderttausenden von Obdachlosen können weder den Tropengewittern noch den Hurricanes trotzen, die in den kommenden Monaten über Haiti rasen werden. Wie dramatisch die Lage ist, zeigt sich zum Beispiel in der Pädiatrieabteilung des teilzerstörten Zentralspitals von Port-au-Prince. Dutzende von Kleinkindern liegen nur durch eine Zeltplane geschützt vor dem Spitaltrakt im Freien. Die Zeltplanen flattern im Wind. Säuglinge wimmern, Mütter versuchen zu trösten. Eine haitianische Krankenschwester, Frau Dinesti, erklärt:
Die Babys sind unterernährt. andere haben Durchfall. Viele sind untergewichtig auf die Welt gekommen. Und am anderen Ende des Zeltes gibt es sehr viel komplizierte Fälle.
Ärzte, Ärztinnen, Pfleger oder Pflegerinnen von internationalen medizinischen Hilfsteams sind nicht zu sehen im Pädiatriezelt. Die kleine Isabel hat Typhus, wie ihre Mutter erzählt, und ist schon 2 Wochen im Zelt. Plötzlich kommt Darren Flo ins Zelt, ein Pfleger der amerikanischen Duke University aus North Carolina. Er hilft in der Notabteilung, legt überall Hand an, wo jemand zupacken muss.
Ich ziehe die Elektrokabel vom Boden hoch, damit sie nicht im Regenwasser liegen bleiben. Das ist sehr gefährlich.
Darren Flo erklärt, mit welchen medizinischen Fällen er in der Notfallabteilung jeden Tag zu tun hat.
In weniger als 48 Stunden haben wir mehr als 4 Schusswunden behandelt. 2 Verletzungen durch Machetenhiebe und eine Stichwunde. Dann 3 Verbrennungen, die von einem Zeltbrand herrührten. Asthmaattacken, die vermutlich mit dem staubigen Ambiente hier im Zusammenhang stehen. Eine Frau haben wir behandelt, die in den Trümmern gestürzt ist und sich dabei den Arm schwer verletzt hat. Wir helfen auch Schwangeren, die wegen Notgeburten in die Station kommen. Ferner behandeln wir Fälle von Infektionen, die durch Malaria hervorgerufen werden. Ich bin hier, weil wir von Kolleginnen und Kollegen in den USA erfahren haben, wie verzweifelt und wie hilflos die Menschen hier in Haiti sind.
Ein Steinwurf entfernt steht der haitianische Chirurg Cecil Jean vor einer Hightech-Wasserstelle, welche eine internationale Hilfsorganisation aufgebaut hat. Am oberen Rand einer glänzenden Aluminiumsäule ist ein Solarenergieelement angebracht, mit dessen Strom eine Pumpe betrieben wird, um das Wasser aus der Tiefe zu holen. Auch Cecil Jean weiß nicht, wie die Menschen hier die anstehende Regen- und Hurrikanzeit überstehen sollen.
Für unsere chirurgische Abteilung hatte uns Frankreich für den Monat Mai vorfabrizierte Gebäude versprochen. Aber ich weiß nichts, ich habe nichts gehört. Bisher sind keine vorfabrizierten Spitalgebäude bei uns eingetroffen. Wir arbeiten in Zelten. Bisher ist es bei den Versprechungen geblieben.
Vieles wurde nach dem Erdbeben vom 12. Januar 2010 von der Internationalen Staatengemeinschaft für Haiti versprochen. Wenig von den in Aussicht gestellten 10 oder mehr Milliarden US-Dollar ist bisher bei den 3 Millionen direkt oder indirekt von der Katastrophe Betroffenen angekommen. Dafür gibt es verschiedene Gründe. 6 Monate nach dem Beben sind sich weder die haitianische Politik noch die internationalen Helfer einig, wie es in Haiti weitergehen soll. Es fehlt an einer sichtbaren Abstimmung über das Vorgehen mit großen Geberländern, wie zum Beispiel den USA, Frankreich oder Kanada. Es fehlt auch an klaren Prioritäten und Strategien, wie Haiti geholfen werden soll. Streitigkeiten über Landbesitz, die Führungsschwäche von Präsident René Préval und von Premierminister Jean-Max Bellerive behindern gezielte Maßnahmen zusätzlich. Am offensichtlichsten sind bürokratische Hindernisse, welche den sofortigen Wiederaufbau bremsen. Ein Beispiel. Bis vor kurzem lagen 400 hurrikansichere und mit Stahlträgern gestützte Zelte aus Vietnam im Hafen der Hauptstadt in einem Zollfreilager. Sie konnten nicht ausgelöst werden, weil es dazu Unterschriften von 4 Ministerien bräuchte, die es nach dem Erdbeben gar nicht mehr gibt.
La famille, côté nous y est, gagné maladie, non caille.
Der Augenschein vor Ort zeigt, die allerdringlichsten Bedürfnisse der Erdbebenopfer nach Essen, Wasser, Latrinen und die prekäre medizinische Versorgung sind in der Hauptstadt halbwegs gesichert. Das anerkennt auch William Smart, ein engagierter Theologe und scharfer Analytiker des öffentlichen Lebens von Haiti.
On a aidé énormément avec de la nourriture, de l'eau, des soins médicaux, tout ça coûte.
Viel internationale Hilfe für Wasser, Medikamente und Nahrung hat uns erreicht. Mich stört, dass uns die internationale Staatengemeinschaft nicht offen sagt, wie teuer diese Hilfeleistungen sind. Es macht also keinen Sinn zu sagen, bisher seien 1 oder 2 Milliarden US-Dollar an Haiti geflossen. Dieses Geld ist wohl nie direkt bei uns angekommen, sondern es wurde für die geleisteten Dienste und Hilfestellungen ausgegeben. Dieses Geld ist also im Ausland geblieben. Zu sagen ist auch, dass internationale Hilfsequipen den Schutt vieler Schulen für einen Neuanfang weggeräumt haben. All das kostet viel Geld, das wir nicht sehen.
Haiti ist ein kompliziertes Land. Das erste übrigens in der Region, das 1804 seine Freiheit von der französischen Kolonialherrschaft erlangt hatte. Die missratene Gründungsgeschichte des Landes wirkt bis heute weiter. Die Empfindlichkeiten gegenüber der Einmischung in die inneren Angelegenheiten hat Haiti auch jetzt, in Zeiten größter Not, nicht über Bord werfen können, wie William Smart erklärt.
Je crois que c'est tout le peuple haïtien ensemble qui devrait repenser.
In dieser schwierigen Zeit sollte das gesamte haitianische Volk zusammenstehen und die Dinge neu zu denken versuchen. Leider müssen wir sagen, dass die haitianische Regierung und die internationale Staatengemeinschaft beim Wiederaufbau isoliert voneinander vorgehen. Mit anderen Worten, die Leute. Die Leute werden überhaupt nicht einbezogen in die Projekte. Wir haben oft den Eindruck, dass die internationale Staatengemeinschaft sich an die Spitze des Staates stellt und von dort die Dinge bestimmt. Das haben wir nicht nötig. Wenn die internationale Staatengemeinschaft das will, soll sie zu Hause bleiben.
À diriger le pays. Nous n'avons pas besoin. Si c'est ce qu'ils se mettent en tête, qu'ils restent chez eux.
Szenenwechsel. Auf einem Motorrad geht die Reise von Port-au-Prince am Karibischen Meer entlang an zahllosen Schutthaufen, Abfallbergen, verpesteten und mit Müll angefüllten Flussbeeten in Richtung Léogâne im Südwesten der Hauptstadt, wo das Erdbeben fast ebenso große Schäden angerichtet hat wie in Port-au-Prince. An einem unverbauten Küstenstreifen baden Menschen jeden Alters in einem Strandclub, hören Kompa-Musik und trinken Bier, als gäbe es die Tragödie nicht. Entlang der Ausfallstraße gibt es große Lager mit Zelten, die weder Sturmregen noch Zyklone aushalten. Grégory vom Camp-Komitee Eric Jean-Baptiste erklärt uns, wie es sich lebt in dieser Oper des Schreckens, wie der haitianische Poet Frank Etienne das Erdbeben in einer Rede genannt hat. Im Hintergrund hockt eine 6-köpfige Familie in einem Zelt aus Bettlaken. Die Mutter zerstößt mit einem Mörser Gemüse zu einem Brei.
Wir sind gleich in den Tagen nach dem Erdbeben hierher gekommen. Und wir versuchen, hier etwas Ordnung hinzukriegen.
Im Camp gibt es kaum Anzeichen dafür, dass koordinierte Hilfe geleistet wird. Grégory erklärt, was die vielleicht 500 Bewohner der Zeltsiedlung am meisten brauchen.
In diesem Moment haben
wir
viele Bedürfnisse.
Wir brauchen viele Dinge. Wir brauchen Essen, Trinkwasser, Hilfsmittel, um die Sicherheit im Lager zu bewerkstelligen. Wir brauchen Schlagstöcke und Kleider.
Das Lager liegt direkt am Meer. Fast an der Wasserlinie steht ein Dutzend Latrinen. Eine Wasserquelle ist im schlechten Zustand. Grégory?
Manchmal bei hohem Wellengang schwappt das Wasser in die Quelle und versalzt uns alles. Die Quelle bleibt dann unbenutzbar. Ab und an kommt schon mal jemand von einer internationalen Organisation vorbei, aber die Unterstützung ist sehr schwach. So hat uns eine islamische Hilfsorganisation aus Frankreich Latrinen gebracht. Und manchmal kommt auch die amerikanische Organisation CARE vorbei. Es stinkt überall.
Es ist nicht auszudenken, was passiert, wenn nächstens direkt am Meer ein Hurrikan über das Lager fegen sollte. Die Bewohner hätten in diesem Fall keine Möglichkeit, sich irgendwo in Sicherheit zu bringen, wie Grégory betont.
Ce problème-là, c'est vraiment un très grand problème pour nous ici.
Die Gefahr der Hurricanes ist für uns enorm. Es gehen unvorstellbare Wassermassen nieder und wir haben keinerlei Schutzmaterial, unsere Zelte zu fixieren.
Par exemple, pour gérer ces problèmes-là.
Am Tag, bei stahlblauem karibischen Himmel, geht trotz der prekären Verhältnisse ein Hauch von Fröhlichkeit durch das Lager. Kinder lärmen und spielen, anstatt zur Schule zu gehen, die es nicht mehr gibt.
Die Kinder lungern herum, haben kein Ziel, gehen auf und ab, haben nichts zu tun. Dabei hätten diese Kinder eine Schule jetzt so nötig.
Die Reise Richtung Léogâne zur Küstenstadt Jacmel geht weiter. Immer wieder die gleichen Szenen. Flüchtlingslager, links und rechts an der Hauptstraße. Manchmal machen die Zelte einen stabilen Eindruck, dann sind sie wieder so schwach wie ein Leintuch, das im Wind flattert. Da und dort sind Kolonnen von UNO-Truppen im Einsatz, verbessern Straßen, bauen mit schwerem Gerät Stützmauern. Auf den Straßenmärkten wird gefeilscht wie immer. An einem Hang liegt ein halb zerstörter evangelischer Tempel. 200 Frauen, Männer und Kinder sitzen in ihren besten Kleidern im Kirchenschiff auf Holzbänken. Die Gläubigen singen, bewegen sich zur Musik, einige verdrehen die Augen, richten ihre Arme in den Himmel, fallen in Trance. Eine Pastorin in schwarzen Kleidern und kunstvollem Hut beschwört die Menge auf Kroolisch, lehrt Gottes Wort mit bebender Stimme. Und ein weiterer Pastor erklärt, wie sie den Gläubigen das Erdbeben erklären.
Ce matin, on a travaillé ou bien on a expliqué ce qu'est l'église. On a dit que l'église c'est l'assemblée des saints.
Heute Morgen haben wir den Leuten erklärt, was die Kirche ist. Die Kirche ist die Versammlung der Heiligen, der Ort, wo die Menschen Gott loben und preisen. Gemäß der Bibel ist ein Erdbeben die Folge des Ungehorsams. Im Matthäus-Evangelium heißt es, es werde auf der ganzen Erde Kriege und Erdbeben geben, als Folge des Ungehorsams gegen die Gesetze Gottes.
Donc le séisme, c'est une conséquence de ce qu'on appelle le péché.
La famille. Côté. Gagné maladie non kaila.
Ein halbes Jahr danach, und wohin man auch schaut, überall, in Stadt und Land, in Dörfern und Quartieren, besteht ein enormer Bedarf nach Hilfe, Unterstützung auf allen Ebenen. Die Vorstellungen, wie geholfen werden soll, klaffen in der Bevölkerung weit auseinander. Lähmung, Stillstand und Konzeptlosigkeit dominieren. Haiti ist ohne das religiöse Erbe aus Afrika, das sich in der Karibik über die Sklaverei mit dem Kosmos der christlichen Heiligen verschmolzen hat, nicht zu verstehen. Voodoo ist in Haiti Staatsreligion. Voodoo behauptet sich neben den evangelischen Christen und Katholiken parallel. Diese animistische Religion hat auch ihre eigene Art, Katastrophen zu erklären und zu verarbeiten. Sie weicht weit ab von den christlichen Denkschemen. Max Beauvoir ist der oberste Priester der haitianischen Voodoo-Gemeinschaft. Er wohnt in einem Außenquartier der Hauptstadt, in einem Park, umgeben von religiösen Objekten, Symbolen und einem imposanten Voodoo-Altar.
Le Vaudoisant qui vit en harmonie avec la nature.
Ein Anhänger der Voodoo-Religion lebt in Harmonie mit der Natur. Er lebt mit und in dieser Natur. Er versteht, dass die Dinge in der Natur eine sphärische Form aufweisen. Alles bewegt sich auf der Welt. Im Zentrum des Voodoo steht die Trommel. Damit beschäftigen sich die Voodoo-Priester.
Max Beauvoir ist davon überzeugt, dass die meisten Haitianer tief innen und aus ihrem Verstehen der Welt heraus eine Naturkatastrophe, ein Erdbeben verstehen können. Sie brauchen dazu keinen christlichen Gott, der Tod und Zerstörung als Strafe über die Menschen bringt.
Ils le comprennent tous. Et pour nous, c'est pas ça la catastrophe. La catastrophe vient plutôt lorsque ce mouvement.
Alle verstehen das. Die Katastrophe des Erdbebens machen nicht die gefallenen Menschen und die zerstörten Gebäude aus. Die Katastrophe besteht darin, dass sie uns erneut entzweit. Über unseren Köpfen schweben jeden Tag viele Flugzeuge. Was bringen wohl diese Flugzeuge nach Haiti? Wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, dass diese Leute fast alles für sich behalten, fast nichts ans Volk verteilen. Das ist hässlich, schwieriger zu verschmerzen als all die Häuser, die eingestürzt sind. Denn wir wussten, dass sie schlecht gebaut waren.
Kann ein Erdbeben wie jenes, das vor 6 Monaten Haiti verwüstete und das Land in seiner wirtschaftlichen und vielleicht auch in seiner gesellschaftlichen Struktur weit zurückwarf, eine Chance sein? Eine Antwort auf diese Frage steht an vielen Orten im Land auf Mauern gespreit. Das Schlagwort heißt Dezentralisierung. Der übermächtige Zentralstaat ist der monumentalen Aufgabe des Wiederaufbaus in keiner Weise gewachsen. Das haben die vergangenen 6 Monate gezeigt. Von der Basis kommt ein mächtiger Ruf nach der Verlagerung der Entscheidungskompetenzen hin zu den Provinzen. William Smart, der Beobachter und Analytiker der haitianischen Wirklichkeit, der seit dem Erdbeben auch in einem Zelt lebt, sieht einen Ausweg.
Wir haben besoin de l'aide. Mais de notre côté, il faut que le gouvernement lui-même aussi soit à la hauteur.
Natürlich braucht Haiti Hilfe aus dem Ausland. Das geht aber nicht, ohne dass die Regierung auf der Höhe ihrer Aufgabe ist. Diese Regierung muss sich sagen lassen, dass sie die wichtigen Entscheide im Lande trifft, ohne die Zivilgesellschaft mit einzubeziehen. Und dies auf 2 Ebenen, im wirtschaftlichen und im sozialen.
National, de la vie nationale, und du côté économique et du côté social.
Haiti ist ein Land, das seit Jahrzehnten von einem beschränkten Kreis von Familienclans regiert und beherrscht wird. Wenn ein Land so durchgeschüttelt wird wie Haiti, kann dieser Machtanspruch ins Wanken geraten. Die Verunsicherung und die Angst wachsen. William Smart macht sich keine Illusionen darüber, dass die übermächtigen Cliquen in Haiti ihre Macht freiwillig aus der Hand geben werden.
Beaucoup d'Haïtiens, je le dis vraiment avec peine, aimeraient que le pays reste ainsi.
Viele Haitianer, und ich sage dies mit großer Sorge, wünschen, dass das Land in seinen Strukturen so bleibt, wie es ist. Sie fürchten sich vor einem Wandel. Wir haben Angst vor einem Wandel, weil jeder an seinem Lebensmittelpunkt um seine soziale oder gesellschaftliche Stellung bangt. Und diese Ängste gibt es in allen Gesellschaftsschichten, nicht nur in der Bourgeoisie. Es gibt diese Ängste auch im Mittelstand. Allen gemeinsam ist, dass sie nicht wollen, dass das Volk aufsteigt. Was in Haiti fehlt, ist eine neue Vision.
Haiti ist historisch gesehen zwar das erste unabhängige Land in der neuen Welt, aber eine Nation, ein Ganzes, ist Haiti nie geworden. Dafür waren vor mehr als 200 Jahren die Bedingungen zu schlecht. Trotzdem könnte das Erdbeben für die Zivilgesellschaft eine Chance sein, wenn sich die Oligarchen im Land dazu entscheiden würden. 6 Monate nach dem Erdbeben geht die Entwicklung aber in die Gegenrichtung. Im April hat das haitianische Parlament ein Dringlichkeitsgesetz verabschiedet. Dieses Gesetz erlaubt es, Präsident Préval zum Beispiel, ohne Appellationsmöglichkeiten Aufträge für den Wiederaufbau zu vergeben oder privates Land für Obdachlosenlager zu requirieren. Im März 2010 haben die Geberländer eine interimistische Kommission für den Wiederaufbau bestellt. Darin nehmen der amerikanische Ex-Präsident Bill Clinton und der haitianische Premierminister Jean-Max Bellerive einen Sitz. Ausländer bilden die Mehrheit in der Kommission. Haiti ist im Urteil von William Smart mehr denn je von ausländischen Entscheidungsträgern abhängig.
Il y a la loi d'urgence et que le Parlement a voté, je n'arrive pas à comprendre.
Dieses vom Parlament abgesegnete Dringlichkeitsgesetz verstehe ich nicht. Es gibt der haitianischen Regierung zusammen mit der internationalen Gemeinschaft eine absolute Vollmacht über die Geschicke von Haiti. Das halte ich für nichts weniger als eine Abdankung. Wir verstehen nicht, warum eine Regierung, welche die nationale Souveränität wahren sollte, solche Entscheide fällt. Das halte ich für ungehörig.
Die haitianische Zivilgesellschaft ist an einem Scheideweg ihrer Geschichte angelangt. Die Monate nach dem Erdbeben haben gezeigt, dass zwar Ministerien, Spitäler, Kathedralen und Museen einstürzen, die Flug- und Seehäfen geschlossen sein können, ohne dass sich das grundsätzliche Machtgefälle verändert hätte. Im Gegenteil. Die Konzentration der Macht war vielleicht schon lange nicht mehr so groß wie nach der Naturkatastrophe. William Smart.
Le changement d'Haïti ne va pas venir seulement d'en haut de la communauté internationale.
Der Wandel von Haiti kann nicht nur von oben kommen, vom Präsidenten und der internationalen Gemeinschaft her. Der Wandel muss auch von unten kommen. Ich denke an die vielen jungen Leute, an die Schulen und an die Universitäten mit ihrem Lehrkörper. Ich denke, man müsste uns nach dem Erdbeben bei den Diskussionen um die Neuausrichtung des Staates mitreden lassen, wenn es um die Zukunft des Landes geht.
So viele Kräfte schlummern, bleiben ungenutzt in Haiti. Es herrscht Stillstand. Die Angst sitzt nach dem Erdbeben nicht nur der nationalen Machtelite im Nacken. Auch im internationalen Umfeld steht in Haiti einiges auf dem Spiel. Der republikanische Senator Richard Lugar hat die Position zu Haiti anlässlich einer Anhörung formuliert.
The crisis situation in Haiti has the potential to destabilize security in the Caribbean.
Die haitianische Krise hat das Potenzial, die Region der Karibik zu destabilisieren. Die soziale Unsicherheit in Haiti hat für die benachbarte Dominikanische Republik hohe Priorität. Und die soziale Unsicherheit in Haiti könnte weitreichende Folgen haben, wenn die sich verschlechternde Lage zu einer Massenauswanderung auf dem Land- und Seeweg führen sollte.
Soweit ist es bisher nach dem Erdbeben nicht gekommen. Viele Geschädigte des Bebens haben sich aufs Land zu Familienangehörigen zurückgezogen oder sie haben ihre sozialen Netzwerke in der Dominikanischen Republik ausgeschöpft. Ob die kommende Hurrikansaison in Haiti eine weitere humanitäre Katastrophe auslöst, bleibt abzuwarten. Wetter und Klima sind so unberechenbar wie Erdbeben. Kinder scheinen in Haiti keinen Pessimismus zu kennen. Sie rühren die Trommel, tanzen, stampfen, lachen, machen die Schadenplätze des Erdbebens zu Spielplätzen. So viele von ihnen wurden vor 6 Monaten in eine Katastrophe hineingeboren, von der sich Haiti so rasch nicht erholen wird. Aber die Seele der Haitianer lebt nicht in Häusern oder Palästen, wie der Voodoo-Priester Max Beauvoir sagt. Die haitianische Seele wohnt in der Trommel. Die vibriert, wie immer, oder vielleicht noch mehr als vor dem Erdbeben. Dass so vielen Menschen das Leben und den Millionen Überlebenden die Hoffnung auf ein besseres Leben genommen hat. Was wird in Haiti in 5 Jahren sein? Diese Frage geht am Schluss an William Smart.
Que serons-nous dans 5 ans? C'est à nous à le décider aujourd'hui.
Was sind wir in 5 Jahren? Wir entscheiden. Ich wünsche mir einen Geist der Einheit für dieses Volk. Dabei möchte ich 2 Dinge auseinanderhalten. Die Liebe zu Haiti und die Liebe zum haitianischen Volk. Lieben Sie dieses Volk, das im Elend lebt? Dieses Volk, das nicht schreiben und lesen kann? Wollen Sie dazu beitragen, dass sich die soziale Lage in Haiti ändert, damit die Menschen jeden Tag zu essen haben? Wollen Sie, dass der Kinderanalphabetismus nicht mehr eine Sache des Zufalls ist? Wir müssen alle wollen. Wir alle sind dafür verantwortlich. Die Kirchen, die Regierung und die Zivilgesellschaft.
Haiti, ein halbes Jahr nach der Katastrophe, eine Reportage von Erwin Dettling.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.